Einen kleinen Einblick in diese Schönheit Gottes bekommen wir jedes Mal dann, wenn wir ihm begegnen, ganz besonders dann, wenn wir in sein Wort reinschauen und uns ansprechen lassen von ihm, diesem großen Gott. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei, egal in welchem Format, ob Papier oder elektronisch, dass du mitlesen kannst, dich mit uns vertiefen kannst in Gottes Wort. Für uns liest heute Morgen die Steffi aus dem 1. Korinther 4.
Als ich lese aus dem revidierten Luthertext. Kein Recht zum Richten. Also 4 von Anfang an. Dafür halte uns jeder Mann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich nicht selbst. Ich bin mir zwar nicht bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ins Licht bringen wird, was in Finsternis verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Gegen die Überheblichkeit der Korinther. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was da heißt. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir's. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Paulus, der Vater der Gemeinde in Korinth. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Jesus Christus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich... Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist?
Dankeschön. Herr, rede zu uns durch dein Wort. Wir haben viel zu lernen. Wir möchten verstehen, was du heute Morgen zu uns sagen möchtest. Öffne uns dazu die Ohren, öffne unsere Herzen. Und lass sein Wort auf fruchtbaren Boden fallen. Amen. Wir sind ja immer noch mitten in der Serie über verschiedene Zugänge zu Gott. Wenn man so den Kreis rummacht, dann haben wir einen übersprungen. Das kriegt der nächsten Sonntag mit. Warum? Das holen wir schon noch nach. Und sind jetzt bei dem mystischen Stil. Das klingt ja schon mal irgendwie mystisch. Wenn er auch die Karte so ein bisschen anguckt, dann... Ihr wisst ja inzwischen, wo ich bin. Ich bin da so irgendwie 90 Grad versetzt da dagegen. Und für rationale Menschen wie mich ist diese mystische Geschichte immer etwas seltsam anzupacken. Vielen fällt natürlich dann auch auf, dass es genau das Gegenteil ist von bibelzentriert. Und da haben wir dann auch oft so unsere Probleme damit, die daherkommen. Aber wir schauen einfach mal heute rein, worum es denn da eigentlich geht. Wir schauen heute rein und stellen fest, dass es Menschen gibt, denen Gott eine ganz besondere Antenne dafür gegeben hat, Gott in ihrem Innern wahrzunehmen. Tief drin im eigenen Herz, wo außer Gott und dir selbst keiner reinschauen kann, was für andere gar nicht so zugänglich ist, was man auch gar nicht immer so in Worte fassen kann. Und das schauen wir uns an. Anhand dieser Gemeinde in Korinth, an die Paulus schreibt, in einem vielleicht ganz seltsamen Text, denn ihr habt heute Morgen mitgekriegt, dass das also ein Ermahnungstext ist. Ja, wenn ihr gerade gut mitgelesen und zugehört habt, dann merkt ihr, dass das geht mitten rein in einen Streit mit einer Gemeinde, die so viele Probleme hat wie vielleicht keine andere im Neuen Testament. Also wenn man irgendwas über Problemfälle in der Gemeinde sucht, kann man immer die Korintherbriefe aufschlagen, weil da steht so viel dazu drin. Es ist eine bunte Gemeinde, genauso bunt wie die Hafenstadt, in der sie ist. Wo auch sehr Menschen aus verschiedenen Hintergründen dazukommen, aus allen möglichen Religionen, wo sich alles vermischt. Das hat auch so seine Auswirkungen auf die Gemeinde. Gleichzeitig ist es eine Gemeinde, in der die Geistesgaben ganz massiv präsent sind, wo Gott offensichtlich wirkt. Und doch gibt es so viele Probleme. Am Einstieg dieses Korintherbriefs, da schreibt Paulus gegen die Spaltungen, die es in dieser Gemeinde gibt. Paulus war mal eine Weile da, hat diese Gemeinde gegründet, dann ist er weitergezogen. In der Zwischenzeit waren andere da, haben auch von Gott mit den besten Absichten von Gott gelehrt. Und jetzt gibt's Parteien in der Gemeinde. Die einen sagen, aber ich halte es mit dem Paulus. Und der hat damals das so und so gesagt, so habe ich das zumindest in Erinnerung, noch diese ganze Geschichte. Und was ihr da jetzt erzählt, das ist ja was völlig anderes. Die nächsten halten es mit Petrus. Der war zwar nicht in Korinth, aber zur damaligen Zeit gibt's ja auch schon Kommunikation. Und vielleicht ist im Hafen einer angekommen, der hat erzählt, in Jerusalem, so bei den Aposteln, bei denen, die mit Jesus waren, also nicht so wie dieser Paulus da, der erst später dazu gekommen ist, da sieht man das aber ganz anders. Und er findet auch seine Anhänger. Und dann gibt's einen jungen Mann namens Apollos in der Gemeinde, den Gott begabt hat als Evangelisten, der auch gut reden kann. Im Gegensatz übrigens zum Paulus, das kommt in den Korintherbriefen raus. Es ist eigentlich erstaunlich, dass so dieser größte Apostel des Neuen Testaments, der, von dem wir am meisten sehen und lesen und hören, dass er eigentlich von sich selber auch zugibt, dass er gar nicht so der begabte Redner ist. Und der Apollos im Gegensatz, der ist einer. Und dann gibt es Leute, die halten es mit dem Apollos. Und dann gibt es noch die besonders Geistlichen, die sagen, ich stehe über all diesen Dingen. Ich halte es mit Jesus Christus. Ja. Und dann kann man ja gar nicht mehr falsch liegen. Und dagegen schreibt Paulus dann diesen Brief. Er kündigt an, dass er bald kommt. Und zwar nicht als nur irgendjemand, sondern er kommt als der Apostel Jesu Christi, also mit der Vollmacht des Herrn. Und er kommt, das ist ganz interessant, wenn man das mal sieht, er kommt als jemand, der berufen ist, die Geheimnisse, die Jesus Christus offenbart hat, zu verkünden. Und da sind wir schon mittendrin in dieser mystischen Geschichte. Es geht um Geheimnisse. Und dann kommt da dieser Paulus und er schreibt über das Reich Gottes, das sich gründet nicht auf Worte, sondern in Gottes Kraft. Und hier wird's spannend. Bei mir zu Hause, wir sind ja vor kurzem eingezogen im Oktober, man hat sich neu eingerichtet. Ich habe natürlich auch viel Wert drauf gelegt, weil ich gerne koche, dass die Küche passend eingerichtet ist für mich. Und mein großer Stolz in der Küche ist meine Gewürzschublade. Riesengroß unter der Ablage drin, also es ist eine so breite Schublade, so tief, die kann man ausziehen und dann stehen meine ganzen Gewürze da, alle in Reihe und Glied, wunderschön, alle in den gleichen Gläschen, da habe ich mir mal extra Gläser dafür gekauft und da stehen dann so ungefähr, ich wollte es eigentlich noch zählen heute Morgen, bevor ich es vergessen habe, aber ich würde mal sagen, so irgendwo zwischen 40 und 50 Gewürzgläschen da, ja, alphabetisch sortiert, ja, ja, dass er gar nicht denkt, dass ich sowas mache. Genau. Das ist mein großer Stolz. Ne? Und dann wollen wir ausprobieren immer so das eine und das andere. Alles genau kategorisiert und geordnet. Wenn ihr hoch in mein Büro kommt, das sieht's nicht immer ganz so ordentlich aus wie in meiner Gewürzschublade. Daniela lacht jetzt, die weiß das. Genau. Aber wenn ihr den Aktenschrank aufmacht, dann findet ihr was Ähnliches. Da sind dann diese ganzen Hängemappen drin, mit verschiedenen farbigen Etiketten, die schon den Kategorien zugeteilt sind und dann auch alphabetisch sortiert. Und wenn es gut läuft und ich die Akte, die wir brauchen, dann tatsächlich auch aufgeräumt habe, ja, dann kommst du und wir reden über ein Thema und dann mache ich einmal meine Schublade auf und greife rein und habe sofort in der Hand. Also, weil es ist ja sortiert, es ist kategorisiert, es ist eingeteilt, man weiß, was wohin gehört. Und wir haben so als Christen oft die Tendenz zu meinen, dass wir das auch mit den Dingen des Glaubens so ganz gut können. Ja, die haben wir auch so klassifiziert und eingeteilt und wir haben da unser System und wir wissen, wie das funktioniert. Und irgendwo in all diesen Ablagen, Gläschen, Schubladen und Akten steckt dann auch irgendeine große Dicke drin, da steht Gott drauf. Weil den wissen wir ja eigentlich auch, wie der funktioniert. Ja, den haben wir verstanden und begriffen, über den haben wir so viel gelesen und studiert, den können wir jetzt abheften. Ja, weil wir wissen, wo er hingehört. Der kriegt das passende farbige Etikett. Und wenn dann irgendwelche so verrückten Spinner kommen und über Gott alles Mögliche erzählen, was ja völlig unerhört ist, dann kann ich ganz schnell feststellen, nee, also das passt gar nicht dazu, weil ich weiß ja so, in welchem Schema Gott sich abspielt. Das Problem, das wir immer wieder vergessen, ist, dass Gott viel größer ist als alle unsere Schubladen. Dass es keinen Aktendeckel in dieser Welt gibt, wo man Gott abheften könnte, weil er einfach zu groß ist für unsere Kategorien. Dass man ihn nicht irgendwo in ein Glas stecken und ins Regal stellen kann an der passenden Stelle, weil er gar nicht ins Regal passt. Weil er gar nicht, und das sollte uns eigentlich immer wieder neu demütig machen, weil er nicht nur ins Regal nicht passt, sondern weil er in unseren Kopf nicht passt. Weil dieses Instrument, mit dem wir versuchen, ihn irgendwie zu erfassen und zu beschreiben, das haben wir ja gemacht hier, vor ein paar Wochen stand da ein Flipchart und wir haben einfach mal aufgeschrieben, was uns so einfällt, wie er ist, unser Gott. Könnt ihr euch erinnern? Aber da stoßen wir ganz schnell an unsere Begrenzungen. Ja, weil dieses Instrument Gehirn, das uns zur Verfügung steht, um Gott zu beschreiben, einfach viel zu klein ist für diesen großen Gott, den wir haben. Wenn man diesen Flipchart wieder rausholt, dann stehen da ganz viele Begriffe drauf wie unbeschreiblich, unbegrenzt. Damit können wir nichts anfangen. Wir können nur in irgendwelchen Maßen und Grenzen denken. Alles andere sprengt unseren Verstand. Dieser Gott sprengt unseren Verstand. Alles, was wir über ihn sagen können, ist nur ein Bruchteil von dem, was er wirklich ist, dieser Gott. Und das zeigt uns, wenn unsere Schubladen nicht ausreichen, zeigt es uns, wie viel unser Glauben letztlich dann auch noch von Geheimnis übrig hat. Von diesem großen anderen Teil Gottes, den ich gar nicht in Worte und Kategorien fassen kann. Dabei sind wir, wenn wir denken, wir haben Gott verstanden, in recht guter Gesellschaft. Das haben schon ganz andere gedacht. Das denkt die Welt um uns her. Die denken auch, sie haben Gott verstanden. Ja? Wenn man hier den Korintherbrief reinschaut, schon im ersten Kapitel redet Paulus darüber, dass die Botschaft vom Kreuz für die Welt eine Dummheit ist. Ja? Und warum ist das eine Dummheit? Weil die denken, die haben es geblickt, worum es geht in der Botschaft vom Kreuz. Sie können das analysieren und durchdenken und zu dem Schluss kommen, das ist doch völliger Blödsinn, sowas. Ja? Also irgendeine Sache als Blödsinn beurteilen können nur zwei Arten von Leuten. Entweder die, die überhaupt keine Ahnung haben, ja, die nehmen sich das dann raus, oder die, die es vollkommen durchgedacht haben und festgestellt haben, nee, das funktioniert so nicht. Das meinen ja die Menschen. Ja? Sie haben diesen Gott verstanden und den kann es so gar nicht geben. Sie haben diesen Jesus verstanden und es war sicher ein netter Mensch, wenn er überhaupt gelebt hat. Ja? Und da kann man sich viel inspirieren lassen von all dem, was er gesagt hat und so. Aber man sieht ja, wie er dann geendet hat am Kreuz. Das hat ein übles Ende genommen. Vielleicht sollte man ihm doch nicht alles nachmachen. Die Idee, dass einer, der am Kreuz hängt, die Welt erlösen könnte, ist doch Dummheit. Sagen Menschen, die meinen, das verstanden zu haben. Und Paulus sagt, uns aber, die an ihn glauben, ist es eine Gotteskraft. Ja? Weil es eben doch nicht so einfach ist, dieses Ding zu verstehen. Wir sind in bester Gesellschaft auch bei den Korinthern. Ja, von denen Paulus, an die Paulus hier schreibt im Vers 10, wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen, und da klingt schon so ein bisschen Ironie und Sarkasmus mit, ihr dagegen, weil ihr seid ja so toll und ihr glaubt, ihr wisst schon alles, ja, ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Ja, so haben die sich gesehen, die Korinther. So, wir haben das verstanden, wie das läuft mit dem Glauben. Alles kapiert, alles, wir können das in Worte fassen, wir haben das in unserer Gemeinde, wir machen das schon richtig. Und wenn da jetzt irgend so ein Paulus kommt und was anderes erzählt, dann liegt es vielleicht daran, dass der es noch nicht ganz kapiert hat, dieser Paulus, ja? Und dann ist er der Dumme und wir sind die Klugen, weil wir haben die passende Schublade gefunden für all das. Und jetzt kommt da dieser Paulus und sagt, ihr werdet sehen, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Und dann, das kommt ein spannender Satz, und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtuer. Dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Das hat die NGÜ sogar ein bisschen arg frei übersetzt, meiner Meinung nach. Im Originaltext steht da einfach, das Reich Gottes ist nicht in Worten, sondern in Gottes Kraft. Ja? Also dieses rational Erfassbare, das, was man beschreiben kann, was wir ausdrücken, niederschreiben können in irgendwelchen tollen theologischen Werken und so, das mag alles gut und richtig sein, aber es fasst nur ein Bruchteil von dem zusammen, was das Reich Gottes wirklich ist. Denn das geht weit darüber hinaus. Gott ist eben größer als unsere Schubladen und sein Reich ist es auch. Also Glaube hat ganz viel mit diesem Geheimnisvollen zu tun, was man eigentlich gar nicht in Worte fassen und beschreiben kann. Und dann geht's weiter. Dieser Paulus, ja, achso, vielleicht nur mal, damit ihr das also alle nochmal mitkriegt, was im Predigtzettel reinkommt, als erstes gehört rein, geheimnisvoll, Gott ist größer als unsere Schubladen. Und dann machen wir weiter. Dieser Paulus kommt also, sagt er, das ist ja eine Drohung an die Korinther, was da kommt, ja? Passt bloß auf, ich komme. Und dann schaue ich eben nicht auf die großen Worte, die ihr so toll könnt, sondern auf was schaue ich? Dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Und da steckt was ganz, ganz Spannendes drin. Dieses Reich Gottes, über das Paulus so viel redet, das fängt in mir selbst an. Mittendrin, im Leben. Paulus sagt, ich gucke nicht auf das, was du sagst. Ich gucke nicht auf all das, was du verstanden hast. Ich gucke nicht auf das, wie du das toll formulieren kannst oder so. Wenn ich komme und wir uns auseinandersetzen davon, wer Recht hat im Glauben, dann schaue ich in dein Leben rein. Denn da fängt das Reich Gottes an. Und das sind wir beim Kern, das Geheimnis des Glaubens. Im Kolosserbrief schreibt Paulus über diese geheimnisvolle Dimension des Glaubens Folgendes. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft von Gott ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Jetzt wird's spannend, denn jetzt kommt die Auflösung. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist eine ganz spannende Sache, ne? Wenn man in einen katholischen Gottesdienst geht, da wird in jedem Gottesdienst gibt es den Punkt, wo laut ausgerufen wird, Geheimnis des Glaubens. Und zwar immer beim Abendmahl, in der Messfeier. Das Geheimnis des Glaubens ist was zutiefst Biblisches. Das gibt es in der Bibel wirklich, aber da geht es nirgends um Abendmahl. Sondern das Geheimnis des Glaubens, sagt Paulus, ist eine Sache, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Warum ist das das Geheimnis? Weil man das nicht erklären kann. Ich kann dir das beschreiben, ich kann dir zusagen aus Gottes Wort, dass Christus in dir ist. Aber versuch dir mal ganz praktisch und konkret das vorzustellen, wie das aussieht, dass Gottes Sohn, der unbegrenzt große Gott, der sich in seinem Sohn offenbart, mit all seiner Macht, mit seiner Allgegenwart, mit seiner Allwissenheit, mit dieser riesigen, unbeschreiblichen Herrlichkeit Gottes, mit all seiner Heiligkeit, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, auf diese Erde gekommen ist, der für die Menschheit am Kreuz starb, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, der aufgefahren ist zum Himmel, der auf dem Thron sitzt, zu Rechten des Vaters, der herrscht über die ganze Erde, dass dieser Sohn Gottes in deinem Leben drin ist. Versuch dir das mal konkret vorzustellen. Und dann schreib mir mal bitte auf, was du da siehst. Und du wirst feststellen, das geht nicht. Dir fehlen da einfach die Worte. Das kann man nicht beschreiben. Das kann man nur erleben, dass dieser Sohn Gottes im Leben ist. Das sagt Paulus, das ist das Geheimnis des Glaubens. Und jetzt geh mal raus auf die Straße und rede mit jemandem, der keine Ahnung hat vom christlichen Glauben. Ja? Also, und dann nehmen wir am besten, damit es ganz krass wird, nehmen wir nicht jemand hier aus unserem Land, der schon irgendwie doch christlich sozialisiert ist und diese Ausdrücke schon mal gehört hat. Gehst mal runter in die Reichstraße zum Döner, ja, und redest mal mit einem Moslem dort und versuchst ihm mal zu erklären, dass Christus in deinem Leben wohnt. Und dann merkst du ganz schnell, warum Paulus sagt, das ist ein Geheimnis. Ja? Ja? Weil wie soll man das verständlich machen? Wie soll man das wirklich ausdrücken und begreifen? Das kann man nur erleben. Und da wird es dann subjektiv. Und da bekommen wir dann als Christen oft so ein bisschen Gänsehaut, wenn es dann in diesen Bereich reingibt. Meinen Sie mal ehrlich, klingt das nicht schon fast so ein bisschen so esoterisch, diese ganze Geschichte mit mystischen, also vor dem Wort mystisch braucht man keine Angst haben, mystisch heißt einfach geheimnisvoll. Ja? Man kann es ja einfach auf Deutsch sagen. Ja? Also, aber wenn man es über Mystik und Geheimnisse, das klingt schon so fast so ein bisschen verdächtig. Das klingt dann noch verdächtiger, wenn man versteht, dass das Wort Esoterik, von dem wir ja Abstand nehmen, ja, dass dieses Wort nichts anderes heißt, auf Deutsch, als innerlich oder dem inneren Bereich zugehörig, ja. Also wenn wir über Esoterik reden, da geht es um Leute, die leben auch in irgendwelchen Dingen, die kann man nicht in Worte fassen, die kann man nicht beschreiben, die sind irgendwie tief drin und das kann keiner nachvollziehen. Ja? So, ist das nicht esoterisch hier? Sollten wir nicht sagen, zurück zum Wort und vergessen wir alles, was man nicht beschreiben kann und beschränken wir uns auf den Buchstaben, auf das, was geschrieben steht? War das nicht das, was auch Paulus hier schreibt? Und natürlich, wenn man unseren Kreis anschaut, dann hat dieser mystische Stil, wie jeder andere, hat er natürlich auch seine Gefahren. Und man kann da durchaus vom Pferd fallen und sich genau in diese Bereiche reingeben, kann plötzlich in irgendwelchen total abgefahrenen Dingen leben, die eh keiner nachvollziehen und beschreiben kann, die aber mit dem, was in Gottes Wort steht, letztlich nichts mehr zu tun haben. Man kann nur noch sich auf die inneren Emotionen konzentrieren, auf das, was ich fühle, was ich glaube zu erleben mit Gott. Und es hat plötzlich gar keinen Bezugspunkt mehr in der Realität auch des Wortes Gottes. Das kann durchaus dazu führen. Das kann dazu führen, dass Menschen sagen, naja, ich erlebe so viel in mir drin mit Gott und das, darauf kommt es doch an und wie ich dann lebe, ist doch völlig unerheblich. Tatsache ist, dass eine der größten und gefährlichsten Sekten des Christentums schon in seiner Anfangszeit, die sogenannte Gnosis, genau das gesagt hat. Die gesagt, du brauchst du diese tiefe innere Erkenntnis des Christus, dieses Erleben mit ihm und alles andere ist völlig unwichtig. Ja, was man nach außen sieht, diese ganzen Äußerlichkeiten, wie du lebst, was du mit deinem Körper machst, das ist völlig unwichtig. Hauptsache Christus in dir und es lebt so ganz tief und du dringst immer tiefer in dieses Geheimnis an. Natürlich kann man das daraus machen. Aber man kann immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen, versteht er? Ja? Und es ist wichtig immer, sich abzugrenzen gegen diese Gefahren und sich festzuhalten und zu verankert sein in Gottes Wort. Auf der anderen Seite müssen wir genauso aufpassen, dass wir eben diese Dimension unseres Glaubens nicht rauswerfen. Ja? Dass wir nicht meinen, dass Gott sich nur innerhalb der Grenzen dessen bewegt, was wir verstandesmäßig noch erfassen und mit unseren Worten noch beschreiben können. Christus in mir geht viel, viel weiter und viel, viel tiefer als das, was ich in irgendwelche Schubladen stecken kann. Das Reich Gottes, lebensnah, fängt in mir selbst an. Und das ist ein Geheimnis. Das kann ich nur erleben, aber nie wirklich begreifen. Und dann sagt dieser Paulus, ich komme. Und er sagt, ich komme und ich schaue nicht auf die Worte, ich schaue drauf, ob in ihrem Leben dieser Wichtigtuer Gottes Kraft sichtbar wird, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte. Das Reich Gottes ist nicht in Worten, sondern in Gottes Kraft. Da geht es um diese unbeschreibliche Dimension. Und manchmal gilt einfach, dass Gott erleben mehr sagt als 1000 Worte. Eintauchen in dieses Geheimnis, Christus in mir. Mich in ihn zu versenken, mich auf ihn zu konzentrieren, sagt oft mehr als jeder tolle theologische Text, den ich lesen kann. Und wenn wir heute über den mystischen Stil reden, dann reden wir über Menschen, denen Gott eben dafür eine ganz besondere Antenne gegeben hat. Und das ist was zutiefst Biblisches. Wenn ihr mal reinschaut, wie die Menschen der Bibel beschreiben, wie sie mit Gott erleben, wenn man mal über die Lehrschreiben rausschaut und mal einfach da schaut, wo dieses innere Erleben beschrieben wird. Da hast du dann einen David, der beschreibt, wie ihm auf der einen Seite ohne Gott, der Luther drückt es so toll aus, seine Gebeine verschmachteten, ne? Also seine Sünde nicht bekennen konnte. Das ist, wie kannst du das konkret beschreiben? Was passiert da, ja? Wenn seine Gebeine verschmachten? Ja, das heißt ja nicht, dass seine Knochen am Körper verrotten oder so. Das meint er ja nicht wörtlich. Sondern er versucht, was zu beschreiben, was man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Und dann ein paar Verse weiter beschreibt er dieses unglaubliche Erlebnis, das man eigentlich auch nicht in Worte fassen kann. Wenn einem von Gott die Sünden vergeben werden. Und das nehme ich jetzt nicht vorweg, das dürft ihr nachher beim Abendmahl lesen, wie David das beschreibt, wie glücklich der Mensch ist, dem Gott die Sünden vergeben sind. Wir lesen von Menschen, die gedrängt werden, von Gott irgendwas zu tun. Was heißt denn das, gedrängt werden? Das heißt nicht, da hat ihnen irgendjemand logisch 25 Argumente aufgeschrieben und die haben das dann durchanalysiert und durchgedacht und einen Strich drunter gezogen und Bilanz gezogen und sind zu dem logischen Ergebnis gekommen, es wäre sinnvoll, dass wir jetzt Folgendes tun. Sondern Gott hat sie gedrängt. Das kann man nicht beschreiben. Das kann man nur erleben. Wenn Gott drängt. Wenn Menschen in Gottes Gegenwart kommen und niederfallen, ne? Jesaja, der in die Gegenwart Gottes kommt und auf sein Angesicht fällt. Ja? Also dem hat niemand erklärt, also heute gibt es ja Protokoll, ne, und so, und wenn man Minister so und so begegnet oder dem Bundespräsident, dann wird einem vorher gesagt, wie man den jetzt anzureden hat und wie man sich verhält in seiner Gegend. Und da hat niemand erklärt, Jesaja, am Eingang vom Tempel, und wenn du Gott begegnest, dann hast du niederzufallen auf dein Gesicht, weil das die korrekte Art der Begrüßung diesem Gott gegenüber ist. Und dann kam er also rein und dachte immer so, ich muss auch dran denken, dass ich jetzt gleich auf mein Gesicht fallen muss, ja. Sondern der kam rein und der begegnet Gott. Und er konnte gar nicht anders. Und dieser Jesaja hätte in dem Moment wahrscheinlich auch nicht erklären können, warum das jetzt passiert und was da genau passiert ist. Der weiß nur eins, der ist diesem geheimnisvollen, unbeschreiblichen, riesengroßen Gott begegnet. Und es hat was ausgelöst in ihm drin, ja, was man nicht in Worte fassen kann. Und es könnte es weitermachen und durchziehen. Und es gibt diese geheimnisvolle, emotionale, tief in mir drin Dimension unseres Glaubens. Die gibt's und die gehört unabdingbar dazu. Die darf man nie ausspielen gegen die andere Seite des Verankertseins in Gottes Wort. Die darf man nie ausspielen gegen alle diese Dinge in unserem Kreis. Man darf nie aufhören nachzudenken über Gott. Man darf nie aufhören, missionarisch unterwegs zu sein für Gott. Man darf sich nicht nur in sein Inneres versenken. Man darf nie aufhören, Gott auch in den schönen Dingen dieser Welt zu finden. Man darf nie aufhören, zu suchen, was richtig und was falsch ist. Aber man darf auch diese Ecke nicht weglassen. Und wie gut, dass es Menschen gibt, denen Gott eine Antenne gerade dafür gegeben hat. Das mag dir jetzt vielleicht seltsam klingen, aber das kommt mitten raus aus dem Erleben der Menschen, in Gottes Wort. Und das heißt, wir kommen jetzt zu Gott. kommen hinein in seine Gegenwart, die ja auch so etwas Unbeschreibliches ist, was man nicht in Worte fassen kann. Und wir nehmen uns Zeit für ihn. Was passiert da? Das kann man versuchen, theologisch irgendwie zu beschreiben. Aber eigentlich kann man es nicht. Vielleicht bist du jemand, der dafür so eine Antenne hat. Dann möchte ich dich neu ermutigen, dir Zeit zu nehmen mit diesem Gott in deinem Leben. Zeit in der Stille, einfach für ihn. Ich glaube, das braucht man gar nicht immer ein Buch. Dazu braucht man gar nicht immer einen Andachtsplan. Manchmal braucht man einfach nur einen stillen Moment. Zu sagen, ich höre tief hinein in diesen Gott, der da ist in meinem Leben, und ich horche einfach mal auf diesen geheimnisvollen Gott. Und vielleicht redet er dann. Da gibt es Menschen, die sind unterwegs über Tage hinweg, über Wochen hinweg mit einem Vers aus Gottes Wort, der dann als Anfang dient. Und während ich schon längst weitergelesen habe und Zusammenhänge suche und Kommentare wälze und sowas, da tauchen die einfach hinein in dieses eine Wort und erleben Gott da drin. Finden neu zur Ruhe, hören auf seine Stimme da drin. Nimm dir Zeit dafür. Da gibt es Menschen, während ich lange Gebete formuliere und Gott ihm erkläre, was ich gut an ihm finde, Gott erkläre, warum ich ihn lobe, Gott erkläre auch, was ich gerne hätte, wo ich mir wünsche, dass er eingreift, da sagen die nur einen einzigen Satz. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und es reicht. Und da erleben sie Gott und finden sie Gott drin viel tiefer, als ich es je in einem Satz tun könnte. Ich bin das nicht, aber du bist es vielleicht. Vielleicht hat Gott dich so gemacht. Dann lass dich einladen wieder neu. Einfach in Gottes Gegenwart zu ruhen. Diesem Geheimnis des Glaubens neu nahe zu kommen und ihm zu begegnen. Vielleicht ist es überhaupt nicht dein Ding. Vielleicht bist du wie ich an einer ganz anderen Stelle dieses Kreises eingeladen. Dann lass dich neu einladen zu entdecken, dass dieser Kreis noch andere Seiten hat. Und nicht bloß stehen zu lassen, das andere Gott zu erleben, sondern vielleicht auch Teile von dem zu entdecken, was mir entgeht, wenn ich Gott nur auf meine Art und Weise erlebe. Ich möchte gerne schließen mit einem Lied. Also das werde ich nicht singen, ich werde es euch vorlesen. Ein altes Lied. Ein Lied, das eigentlich genau darüber redet. Von einem Mann, der sich das richtig reinwirft in dieses Erleben, in dieses Tiefe, eigentlich gar nicht in Wort fassbare, der ruht in Gottes Gegenwart. Das klingt dann so. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Für dich sei ganz mein Herz und Leben, mein süßer Gott, und all mein Gut. Für dich hast du es mir nur gegeben, in dir es nur und selig ruht. Hersteller meines schweren Falles, für dich sei ewig Herz und alles. Wie bist du mir so zart gewogen? Und wie verlangt dein Herz nach mir? Durch Liebe, sanft und tief gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und ich dich erlesen. Ich fühl's. Du bist's. Dich muss ich haben. Ich fühl's. Ich muss für dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben. Mein Ruheplatz ist in dir allein. Hier ist die Ruhe, hier ist Vergnügen. Drum folg ich deinen selgen Zügen. Er sei dem hohen Jesus-Namen, in dem der Liebequell entspringt. Von dem hier alle Bächlein kamen, aus die der Seelgenschar dort trinkt. Wie beugen sie sich ohne Ende? Wie falten sie die frohen Hände? O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Möcht deine süße Jesu-Liebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Und wenn wir jetzt kommen und Jesus Antwort geben, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, ein Stück weit versuchen, mal das nachzuahmen. Einzutauchen in das Meer der Liebe. Christus in dir mal nochmal ganz neu zu erleben. Zu hören, auf das, was er sagt, da in deinem Leben, jenseits aller Worte, jenseits des Beschreibbaren. Und deswegen werden wir heute Morgen was machen. Das ist für uns, für die meisten sicher sehr ungewohnt. Wir werden, bevor wir jetzt so in unserer üblichen Art Gott antworten, indem wir ihm singen zur Ehre, indem wir das auch in Worte fassen, was ja toll ist, dass wir das auch können, ja, werden wir einfach mal still werden. Ich weiß, es fällt Pfingstler immer unglaublich schwer. Ja? Und wir werden uns jetzt einfach Zeit nehmen und 5 Minuten still sein. Und ich weiß, das wird vielen von uns vorkommen wie 3 Stunden, ja, 5 Minuten still zu sein. Aber ich möchte dich einladen, einfach deine Augen zu schließen und 5 Minuten auf diesen Gott zu hören, der da ist in deinem Leben. Dich einfach nur darauf zu konzentrieren. Vielleicht zu sagen in deinem Geist, Jesus Christus, erbarme dich meiner. Nicht lange schweigende Gebete zu sprechen. Das geht es gar nicht darum, dass du irgendwas in Worte fasst. Das machen wir nachher. So dieses praktische, betend, redend zu Gott kommen. Sondern einfach hörend zu ihm zu kommen. Das kann unglaublich spannend sein. Und deswegen nehmen wir uns jetzt diese 5 Minuten. Und vielleicht hörst du ja dann auch Gott reden plötzlich. Vielleicht spricht er plötzlich zu dir. Wahrscheinlich zunächst mal ganz persönlich. Dann nimm das. Und mein großer Tipp wäre dann, dass du deinen Predigtzettel nimmst. Da hat es ja da unten so eine Ecke, wo man eigene Notizen machen kann. Dann schreib dir auf, was Gott jetzt zu dir redet. Also wenn Gott wirklich redet, dann sollte man gut zuhören. Und dann sollte man sich das aufschreiben, dass man das nicht vergisst, was er sagt. Also ich meine, was gibt es Wichtigeres, als wenn Gott selbst redet? Ja? Vielleicht redet er auch für die ganze Gemeinde. Das kann ja auch sein, dass das passiert. Das finden wir in seinem Wort immer wieder. Da wollen wir offen sein. Aber dann möchte ich dich bitten, dass du gar nicht jetzt kommst in diesen 5 Minuten, sondern dann schreib dir das vielleicht auch auf, geschwind, dass du es nicht vergisst. Und wenn wir dann nachher, wenn wir unsere Lobpreiszeit haben, wo wir auch singen und so, dann darfst du gern, wie sonst auch, zu mir nach vorne kommen und mir das geschwind sagen und dann auch weitergeben an die ganze Gemeinde. Aber lass uns jetzt ganz bewusst auch uns konzentrieren auf die Stille. Und wenn die 5 Minuten um sind, dann kommt unsere Band und dann nimmt sie uns mit hinein in die uns viel gewohntere Form der Anbetung, wo wir Gott eine Antwort geben können auf das, was er geredet hat, wo es hinten auch Gebet gibt für die, die möchten, wo wir dann auch hören auf die, die vielleicht was gehört haben für die ganze Gemeinde und wo wir dann auch hingehen zu so einem anderen ganz geheimnisvollen Moment, wo wir diesem Gott näher kommen, nämlich an seinen Tisch. Aber jetzt sind wir zunächst mal einfach still.